Ich habe hier eine Zehnernote. Eine echte Zehnernote. Wer möchte die Zehnernote haben? Also ich muss schon sagen, ihr habt zu viel Geld. Ich bin davon ausgegangen, dass alle Hände aufgehen. Wird die Zehnernote niemand? Außer ein paar Kinder und... Der David möchte sie, hä? Okay. Wer möchte die Zehnernote jetzt noch? Der David möchte sie immer noch, okay. Und wer möchte die Zehnernote jetzt noch? Ich glaube, wir haben eine ganz wichtige Lektion gelernt. Die Zehnernote verliert ihren Wert nicht. Egal, was ich mit dieser Zehnernote mache, ob die zerstampft ist, ob die zerschunden ist, ob die dreckig ist, dann um halt Geld waschen. Nein, die verliert ihren Wert nicht, die 10 Franken. Mein Alltag ist oft gekennzeichnet durch grössere und kleinere Fehler. Vor einiger Zeit habe ich an jemanden gedacht und ich habe gedacht, ich soll dem anrufen. Und ich habe gedacht, ja, also eigentlich habe ich das letzte Mal schon angerufen. Und eigentlich wäre er jetzt dran. Ein paar Wochen später habe ich die Person gesehen. Ich habe so beiläufig gefragt, und wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, du, ich habe einen Nervenzusammenbruch gehabt. Mir geht's gar nicht gut. Es war verständlich, dass ich mich relativ schlecht gefühlt habe. Ich habe eigentlich gemerkt, ich hätte ihn anrufen. Aber ich habe gefunden, jetzt ist doch mal der andere dran, oder? Er sagt. Ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich wie eine zerknitterte Zehnernote gefühlt. Fehler, Versagen, kennst du das auch? Versagen gegen deine Vorsätze, gegen deine Erwartungen. Aber auch Versagen gegenüber den Schulkollegen, dass man Fehler macht, dass man zu jemandem ein unfreundliches Wort sagt. Oder Versagen gegenüber den Kindern, als Eltern. Versagen gegenüber Gott. Wie fühlst du dich denn? Wie geht es dir denn? Zerknittert? Zerstampft? Durch den Dreck gezogen? Unsere Gesellschaft will uns den Eindruck hinterlassen, keinen Fehler machen. Das ist das Ziel. Wir müssen perfekt sein. Wir müssen einen Sechser haben. Oder mindestens einen Fünfer. Keine Fehler machen, Karriere machen, Erfolg haben. Das ist gefragt. Aber Tatsache ist doch, dass wir alle Fehler machen. Und Tatsache ist auch, egal ob wir dreckig sind, zerknittert, zerschmutzt, wir verlieren unseren Wert nicht. Jeder Mensch ist für Gott etwas ganz Wertvolles, etwas ganz Wichtiges. Und egal wie du dich fühlst, du verlierst deinen Wert nicht. Und jetzt dürfen die Kinder raus. Ihr werdet weiter im Kids-Treffen über das hören. Mit der Karin. Auch Teenager dürfen rausgehen. Und du kriegst die Zehnernote. Nimm sie. Ja, wenn sie nicht willst, gib es jemand anderem. Also, hey, ich habe kein Problem. Ich wünsche euch einen ganz guten Morgen. Fehler versagen und was Gott dazu denkt. Ja, was denkt Gott zum Versagen? Wie geht Gott mit Fehlern um? Ist er auch jemand, der erwartet, dass wir keine Fehler machen? Ist er jemand, der uns dann ein paar aufs Füllchen klopft, wenn wir einen Fehler machen? Oder wie geht Gott mit Fehlern um? Wir haben einen wunderbaren Text im Römerbrief. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 31 bis 34, um das soll es heute gehen. Ich möchte mal nur den Vers 31 lesen. Da heißt es: Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Und vorher führte Paulus aus, dass Gott uns berufen hat, dass Gott uns für gerecht erklärt hat, dass Gott uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Und dann heißt es, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Bist du dir bewusst, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich? Also wenn Gott gegen uns wäre, dann hätten wir das Problem. Dann wäre es wirklich schwierig. Wenn Gott gegen uns wäre, dann müssten wir uns fürchten, ab jedem Fehler, ab jedem schlechten Gedanken, ab allem, was wir falsch machen. Aber das heisst, Gott ist für uns. Ich möchte dich fragen, glaubst du das? Also so ganz existenziell, glaubst du das, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich ist? Glaubst du, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du versagt hast, in Gottes Augen, in den Augen der Menschen? Also wenn Gott für uns ist, hat das Konsequenzen für unseren Alltag. Wir müssen Gott nicht fürchten. Wir müssen uns vor Gott nicht verstecken, wenn wir einen Fehler machen. Die ersten Menschen, die einen Fehler gemacht haben, haben sich versteckt. Die haben den dicken Spalt gesucht im Garten und haben sich versteckt vor Gott. Die haben Angst gehabt. Aber Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, dürfen wir uns geborgen fühlen. Geborgen in Gott. Wenn Gott für uns ist, dürfen wir mit unseren Fehlern zu Gott gehen und ihm die sagen und bekennen. Sie bei ihm abladen. Am Kreuz, man kann gut die Leinwand rauffahren, sieht man das Kreuz. Am Kreuz abladen. Gott ist für uns, nicht gegen uns. Wir dürfen zu Gott kommen und konkrete Situationen bitten. Wir dürfen seine Hilfe erwarten, weil Gott für uns ist. Ich möchte dich bitten, vergiss das nie. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Das ist etwas ganz Wesentliches. Im Vers 32 lesen wir: Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Weißt du, Gott ist so sehr für dich, dass er seinen einzigen eigenen Sohn hergegeben hat. So fest ist er für dich. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Gott ist nicht einfach ein Gott, der über unseren Fehler sagt, Schwamm drüber. So der Schwamm drüber Blues. Du kannst machen, was du willst, und Gott macht einfach so, Schwamm drüber, ist doch egal. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, der Sünde, der Fehler hasst. Er macht nicht einfach Schwamm drüber. Aber er liebt der Sünder, er liebt der Mensch. Gott sei nicht einfach Schwamm drüber, nein. Gott sendet seinen Sohn auf die Erde, der am Kreuz für unsere Fehler, für unsere Sünde stirbt. Stellvertretend. Die Strafe, die wir verdient hätten, für unsere Fehler, die trägt sein Sohn Jesus Christus am Kreuz. So sehr ist Gott für dich. Er will dich um alles in der Welt, sogar um seines Sohnes willen. Er opfert seinen Sohn für dich. So sehr ist Gott für dich. Gott, bist du unendlich kostbar. Du verlierst deinen Wert nie. Wie die Zehnernote, die zerstampft war, zerknittert. dreckig. Aber du verlierst den Wert für Gott nicht. Gott hat gezahlt durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und Gott ist so sehr für dich, dass er dich nicht nur retten möchte. Er möchte dein Vater sein. Du darfst seine Tochter sein. Du darfst sein Sohn sein. Gott ist so sehr für dich. Also Gott will nicht nur retten, sondern Gott möchte eine Beziehung mit dir. Gott möchte mit dir leben. Im Alltag. Kennst du den Gott, der für dich ist? Oder kennst du vielleicht einen Gott aus der Vergangenheit, wo dir gesagt worden ist, das ist ein Polizist, der passt auf, dass du keine Fehler machst. Und sonst hast du es, gibt es eine Strafe. Was hast du für einen Gott? Du kannst heute den Gott kennenlernen, der für dich ist. Vers 33 und 34 lesen wir. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Im letzten Gedankengang habe ich so überschrieben, Nachfolgende sind Lernende. Lernende oder lernen mit Jesus. Es heißt doch, wer wird noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Claudia hat das ein bisschen angeschnitten. Sie hat gesagt, manchmal kommen die Gedanken wieder, die sie anklagen. Die Verunfallten haben zwar gesagt, ich vergib dir, Claudia. Gott hat ihr das vergeben. Und gleich kommen manchmal die Gedanken wieder, die anklagen, warum habe ich nicht schneller bremsen können? Oder warum habe ich nicht mehr Abstand gehalten? Oder ich weiß nicht, was da alles durch den Kopf geht. Warum haben mir das müssen passieren? Vielleicht denkt man sogar, ja, wenn ich vielleicht Schleudertrauma hatte und die andere nicht, das wäre mir fast lieber. Vielleicht klagt dich dein Perfektionismus an. Du gibst dir Mühe, aber es klingt einfach nie so, wie du denkst. Zum Beispiel bei der Kindererziehung. Und dann vergleichst du noch mit anderen und denkst, ja, die machen alles besser als ich. Die anderen Familien, die haben es alle im Griff, nur ich wieder nicht. Oder du klagst dich an, weil sonst Beziehungen nicht funktionieren. Weil du nicht Leistung bringst, die man scheinbar bringen müsste. Und manchmal klaue ich andere Menschen an. Also ich zeige nicht mit dem Finger auf dich und sage, du bist schuld. Das hat er für Kinder noch so erlebt. Aber wir sind ja subtiler, oder? Wir lieben einfach die Starken und die Hübschen und die Schönen. Und alle anderen sind schon ein bisschen verurteilt und angeklagt. Du bist halt wieder mal nicht. Du genügst nicht. Und manchmal klagt uns der Teufel an und sagt, hey, Stefan, Gott liebt dich sicher nicht mehr. Du hast so viel Mist gebaut und so viel schlechte Gedanken gehabt und schlecht über Leute geredet und was dort gemacht hast. Also Stefan, das Fass ist schon lange übergelaufen, Stefan. Gott liebt dich nicht. Gott hat dich schon lange verloren. Aber das sind Lügen. Alles. Deine Selbstanklage, die Anklage der Menschen, die Anklage vom Teufel. Gott selber spricht dich gerecht, sagt es so im Text. Jesus ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Er lebt, er ist zur Rechten vom Vater und tritt für uns ein. Gott liebt uns. Er setzt alles in Bewegung. Gott ist für dich. Sünde, Versagen, Scheitern sind in gewisser Weise für Jesus kein Problem. Oder Jesus ist an dem Kreuz gestorben, ein für alle Mal. Für alles, was wir verbockt haben, aber auch für alles, was wir noch verbocken werden. Jesus hat ein für alle Mal gezahlt. Er ist ein für alle Mal für dich. Es kostet ihn nichts mehr. Er hat gezahlt. Es gibt nur ein Problem. Das Problem ist dann da, wenn wir nicht mehr zu Jesus gehen. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unserer Schuld. Das ist das Problem. Wenn wir das Gefühl haben, ich kann nicht mehr zu Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann entfernen wir immer mehr uns von Jesus. Ich kann nicht mehr zu ihm. Jesus kann mir nicht mehr vergeben. Er will nicht mehr. Weil ich bin schlecht. Es mag sein, dass du schlecht bist. Aber Jesus sagt, komm, ich bin für dich gestorben. Ich habe gezahlt. Was willst du denn noch? Vertrau mir. Bring mir den Mist. Komm zu Jesus. Komm zu mir. Jesus hat gezahlt. Wenn wir stehen bleiben, wenn wir nicht mehr zu Jesus kommen, dann ist es ein Problem. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und jemand, der Jesus nachfolgt, das ist ein Lernender. Und es ist eben schon so, das meiste lernt man aus den Fehlern. Oder das ist ein Spruch, den sagen wir alle. Aber gestehen wir uns den auch selber zu? Am meisten lernt man aus den Fehlern. Aber wir sind immer darum bemüht, möglichst keine Fehler zu machen. Das ist eigentlich komisch. Nachfolge heisst, Jesus, mit Jesus unterwegs zu sein, zu leben, gut zu machen und auch Fehler zu machen. Jesus hat Fehler einberechnet. Sonst hätte er nicht sterben müssen. Ich wünschte mir, dass wir zu einer Haltung finden, wo wir Fehler annehmen können. Wo wir dazu stehen zu Fehlern. Und wenn ich den Fehler schon 100'000 Mal gemacht habe, ich finde, wir haben in der Bibel ein paar ganz schöne Beispiele, wie Jesus mit seinen Nachfolgern umgegangen ist. Das zeigt uns etwas von Jesus, es zeigt aber auch etwas von dem, wie wir miteinander umgehen sollen. Manchmal ist es ja so, oder? Der andere macht einen Fehler und dann, aha, ja, das ist so einer. Hä? Er kriegt schon Vergebung von Jesus, aber ich mache ein bisschen Distanz. Oder geht man auf den, der Fehler macht, zu. Brüllt mit ihm. Ermutigt ihn wieder. Ein positives, ein konstruktives Lernumfeld in der Gemeinde, wo Fehler machen erlaubt ist, das wünsche ich mir. Fehler machen erlaubt. Wir haben das letzte Mal von den Talenten gehabt und der, der seine Talente vergraben hat, der nichts gemacht hat, der hat eigentlich den grössten Fehler gemacht. Also lieber seine Talente und Fähigkeit einsetzen und Fehler machen, das ist nicht so schlimm. Aber seine Talente vergraben, das wäre schlimm. Ja, die 12 Jünger, kommen wir zurück zu denen einmal, sind wirklich keine Helden gewesen, oder? Da haben sich die Männer darum gestritten, wer darf zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen, wenn sie mal im Himmel kommen. Das Ganze war angestiftet gewesen von der einen Mutter, von zwei Jüngern. Und die sind nicht gerade bescheiden gewesen. Die haben alle gesagt, wir wollen bei Jesus sitzen. Wer ist würdig? Ja, wahrscheinlich ich, oder? Diagnose? Hochmut, Arroganz. Hä? Wir sind besser. Kennen wir das vielleicht auch, dass man denkt, manchmal, wir sind besser als die anderen? Also das sagt man nicht so plump, oder? Aber denken wir das manchmal. Wir sind besser als die anderen. Oder trotz intensivster Unterweisung und trotz Bevollmächtigung durch Jesus sind die Jünger nicht in der Lage, den mondsüchtigen Bub zu heilen. Diagnose? Kleinglaube. Ein verengter Blick. Kennst du das manchmal auch? Kleinglaube? Erwartest gar nicht viel von Gott? Oder klassische Situation von den Jüngern war, und nicht nur der Petrus hat das Maul vollgenommen, die gesagt haben, Jesus, wenn du sterben musst, also wir sterben mit dir. Hohoho. Sind wir nicht Helden? Und ein bisschen später haben sie alle Jesus verloren und geflohen. Der Petrus hat dreimal gesagt, na, also, den Jesus kann ich nicht. Ja, das ist glaube ich wahrscheinlich so ein Wanderprediger, der Jesus, aber ich kenne den nicht. Und er hat sogar unter Fluchen hat er gesagt, er kennt Jesus nicht. Das mache ich jetzt nicht vor. Diagnose, Selbstüberschätzung und Angst. Kennst du das auch? Und wie ist Jesus mit dem umgegangen? Das ist jetzt ganz interessant. Hat er sie beschimpft und quasi entlassen? Also euch kann man wirklich nicht brauchen. Ihr habt völlig versagt. Ich suche mir ein paar neue. Die haben einen Haufen hier, Palästina. Das hat Jesus nicht gemacht. Zum Petrus hat er gesagt, weide meine Schafe. Er hat ihn neu beauftragt. Er hat ihm noch mehr Verantwortung gegeben, nachdem er versagt hat. Er hat eine Beziehung geklärt mit ihm und dann hat er ihm neue Verantwortung gegeben. Ich habe eine Geschichte gelesen, ich glaube, sie ist wahr, ich weiß es nicht. Ein Firmenchef hat seinen Mitarbeiter geholt, der mehrere Millionen in den Sand gesetzt hat. Also er hat irgendein Projekt gehabt und es ist Bach abgegangen, mehrere Millionen sind flöten gegangen. Der Chef hat ihn zitiert, der ist antrabend und denkt, jetzt kriege ich Kündigung. Ist ja logisch. Und dann hat der Chef alles genau wissen, wie ist das gelaufen, warum sind die Millionen in den Sand gesetzt worden und so weiter. Und dann hat er gesagt nach dem Gespräch, gut, gehen Sie zurück an die Arbeit. Und der Arbeiter hat gefragt, der Angestellte, ja und Sie entlöhnt mich nicht. Und dann hat der Chef gesagt, Sie, ich investiere doch nicht ein paar Millionen für Ihre Ausbildung und Erfahrung. Und jetzt entlasse ich Sie. Versteht ihr? Wir lernen aus unseren Fehlern. Erfahrung, wie wir es nächstes Mal vielleicht besser machen können. Erfahrung, wie wir vielleicht anderen eine Hilfe sein, eine Stütze sein. In dem Sinn hat Jesus Versagen von den Jüngern gebraucht. Sie sind im Leben weitergekommen. Sie sind geistlich gewachsen im Versagen, im Schwierigen. Jesus möchte mit dir den Weg zu Ende gehen. Gott ist für dich. Lass ihn in deinem Leben lenken und steuern und bleib dran an ihm. Versteh mich bitte richtig, ich sage nicht, macht Fehler. Geht sündigen. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich weiss, dass wir immer wieder versagen. Weil wir Menschen sind. Was ich sagen möchte, ist, stand wieder auf. Komm wieder zu Jesus. Leg das ab, was dich drückt. Lauf mit ihm. Wog das Abenteuer von der Vergebung. Und wieder neu aufzustehen. Und wenn die schlechten Gedanken wieder kommen und dich wieder anklagen wollen, bring sie wieder Jesus. Es ist dir vergeben. Wird dir das wieder bewusst? Ja, es ist dumm gelaufen. Du hast es ja nicht extra gemacht. Fehler passieren. Wir leben nicht in einer heilen, perfekten Welt. Ich habe so ein kleines Visitenkärtchen gemacht. Ihr habt das am Eingang gekriegt. Mit dem Text für heute. Ich möchte den nochmal lesen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen halten? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hatte nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ich möchte dich einladen, nimm doch das Visitenkärtchen ins Portemonnaie. Und immer wenn du so tote Zeiten hast, wenn du vom Bus wartest oder im Stau stehst mit dem Auto oder was auch immer, lies das einmal. Nimm es für. Lern es auswendig, nicht wortwörtlich, aber gedanklich, was da drin steht. Der Römerbrief, Kapitel 8, ist für mich so ein Schlüsselkapitel. Ich lese manchmal wochenlang, Tag für Tag, nur Römer 8. Nicht anders. Nur Römer, Kapitel 8. Das muss man inhalieren, das muss man aufnehmen, das muss man verinnerlichen. Gott ist für uns. Weil die Welt und alles erzählt uns immer das Gegenteil. Leset mal Römer 8 über ein paar Wochen, jeden Tag nur Römer 8. Und vielleicht unterwegs das Kärtchen. Gott ist für dich. Er ist so sehr für dich, dass sein Sohn geopfert hat. Und weder meine Gedanken, weder andere Menschen oder Satan haben Recht, haben das Recht, mich anzuklagen. Nein, sie müssen schweigen. Gott ist für mich. Er hat mich erlöst. Er hat meine Schuld vergeben. Das macht mich frei zum Leben. Das gibt mir Mut, das gibt mir Hoffnung. Auch wenn ich weiss, ich werde wieder Fehler machen, ich werde ins Fettnäpfchen trampen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich habe gar keine persönliche Beziehung zu Gott. Ich weiß gar nicht, wer der Gott ist. Ich kenne den Gott gar nicht wirklich. Du hast verschiedene Optionen. Du kannst sagen, du, ich habe genug gehört, danke vielmals und tschüss. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen, ich wünsche dir alles Gute. Du kannst auch sagen, also das interessiert mich irgendwie schon noch. Ich glaube, ich komme nächsten Sonntag wieder. Ich will mehr von dem Gott kennenlernen. Es wird irgendwann im Herbst auch wieder einen Glaubensgrundkurs geben. U-Turn, Umkehr. Wo man sich so in 6 Öben kann mal intensiv mit dem Glauben an Gott auseinandersetzen. Ich könnte euch jetzt schon anmelden, die Daten stehen noch nicht fest, aber wenn wir merken, es sind viele Interessenten, dann schauen wir, wenn die Daten stattfinden sollen. Und vielleicht bist du ja da und hast gemerkt, ich möchte die Beziehung mit Gott. Ich möchte heute mit dem Gott in eine persönliche Beziehung treten. Ich möchte dich einfach einladen, sprich mich an, ich werde noch beim Ausgang stehen, verabschieden. Sprich mich an und ich erkläre dir anhand von einem kleinen Heftchen, wie du Gott ganz persönlich kennenlernen kannst. Ich möchte noch beten.